Heute ist eine Autorin zu Gast, deren Debütroman hohe Wellen geschlagen hat, Fiona Sironitsch. Sie wurde in Neuss geboren, das ist in der Nähe von Düsseldorf, und sie lebt heute in Wien. In Wien und in Hildesheim hat sie kreatives Schreiben, Sprachkunst und Gender Studies studiert. Sie veröffentlicht Prosa, schreibt auch journalistisch, unter anderem über Videospiele und gibt Workshops im kreativen Schreiben. Für ihr Schreiben wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem beim Open Mic, und sie war Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses sowie des Deutschen Nature Writing Preises.
2025 ist ihr vielbeachteter Debütroman erschienen. Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Das Buch stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und hat breite Aufmerksamkeit in Kritik und Feuilleton bekommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung, liebe Fiona.
Danke für die Einladung.
Ja, dein Roman ist nun vor ziemlich genau einem Jahr erschienen. Seither ist sehr viel passiert. Wir haben die Nominierung für den Deutschen Buchpreis gerade schon erwähnt. Wie hast du dieses Jahr erlebt und was bedeutet so eine Nominierung für den Deutschen Buchpreis für eine Debütautorin wie dich?
Ich fange mal mit der ersten Frage an. Es war einfach wahnsinnig voll tatsächlich. Ich bin auch kaum zum Schreiben gekommen. Jetzt langsam geht es wieder, weil ich einfach extrem viel unterwegs war. Und es ist natürlich total schön, weil, also ich denke dann auch gern dran zurück, wie ich so vor etwas über einem Jahr zum Jahreswechsel, wie so diese Planung angelaufen ist und so die ersten Lesungen schon feststanden. Und ich aber in dem Moment noch so gehofft habe, dass ich irgendwie so, weiß ich nicht, mehr als 10 Veranstaltungen ergeben und ich halt irgendwie ein bisschen Öffentlichkeit habe damit. Und also weil gerade bei Debütromanen ist das ja immer gar nicht gegeben, dass es irgendwen interessiert. Und dann lief es eh besser an, als ich das irgendwie vorher hätte erwarten können, denke ich. Und genau, da komme ich jetzt auf deine zweite Frage zurück, was dann diese Buchpreisnominierung halt auch bedeutet. Natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und das hat man dann auch total gespürt. Es war irgendwie ganz schön, weil sich dadurch so das, was normalerweise passiert, nämlich dass man irgendwie ein Buch rausbringt, dann gibt es ein paar Monate, die irgendwie intensiv sind, wo man irgendwie mit rumfahren kann, ein bisschen Veranstaltungen macht und eingeladen wird und es gibt Besprechungen. Das hat sich dadurch einfach gezogen und irgendwie einfach so ein bisschen verlängert, diese Aufmerksamkeit. Und die ist jetzt irgendwie immer noch da. Das ist natürlich total schön für dieses Buch, also und für mich auch. Also, genau.
Ja, wir erzählen am Anfang ein bisschen was über dein Buch, bevor wir dann genauer darauf eingehen. Wir befinden uns darin in einer nahen Zukunft, in der die Klimakrise eskaliert ist. Die Wälder brennen, Tierarten sterben aus, Wasser ist knapp. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive der 16-jährigen Ära, die am Waldrand lebt und obsessiv das Aussterben von Vogelarten dokumentiert. Parallel dazu beobachtet sie online zwei Schwestern, Maya und Merle, deren Leben als Kinder von zwei Momfluencerinnen komplett öffentlich war. Die beiden versuchen nun, diese digitale Vergangenheit auszulöschen, indem sie Datenträger in die Luft jagen.
Während sich die Kinder der InfluencerInnen-Generation zusammenschließen, um ihre digitale Vergangenheit auszulöschen und sich ihre Geschichte zurückzuerobern, entwickelt sich zwischen Era und Maya eine Liebesgeschichte. Um sie herum spitzt sich alles zu. Aus einzelnen Akten der Zerstörung wird nach und nach eine größere Bewegung, fast eine Art digitale und auch reale Revolte. Der Roman verbindet Themen wie die Klimakatastrophe, digitale Identität und Überdokumentation mit einer queeren Liebesgeschichte. Lauter Themen, über die wir heute mit dir sprechen möchten. Aber ganz zu Beginn mal die Frage, was war zuerst da? Die Mädchen, der Wald, die Explosion, was war der ausschlaggebende Punkt, die erste Idee?
Ich kann das gar nicht mehr so klar benennen. Ich sage auf diese Frage immer oder auf ähnliche Fragen immer, dass ich sehr fragmentarisch arbeite. Mhm. Und dass, bevor ich angefangen habe, an diesem Roman als Roman zu arbeiten, gab es schon in verschiedenen Notizbüchern und Word-Dokumenten immer wieder Fragmente. Ich glaube, ganz früh war zum Beispiel das Bild des Gewächshauses da, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, also dieses Gebilde, diese Wohngemeinschaft, die es da gibt, einfach wirklich auch gar nicht unbedingt als Konzept, sondern am Anfang noch als Bild, als ein Glashaus, in dem man wohnen kann. Und dann wirklich diese Figuren, also Era mit ihrer Vogelobsession und dann gab es irgendwann die Entscheidung, dass ich gerne über Zukunft schreiben möchte. Und da hat das dann alles irgendwie zueinander gefunden, so ganz so wie so rote Fäden, die so sternförmig ineinander laufen. Und genau, also ich kann gar nicht so gut einen klaren Punkt benennen, außer dass es irgendwann die Entscheidung gab, dass es irgendwie zu einem Romanstoff zusammenpasst und dieser Romanstoff sich in der nahen Zukunft abspielen soll. Und natürlich dann gab es da auch einfach, und das ist dann wieder eine Entscheidung, die irgendwie auch dann mehr so das Inhaltliche betrifft, was das irgendwie zusammenkittet, dass ich halt auch über Klima schreiben wollte und das natürlich in so einer Zukunftsvision extrem präsent ist als Thema. Genau.
Der Titel, am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft, ist sehr einprägsam und er kommt auch immer wieder so ein bisschen so als eine Art Refrain, würde ich sagen, vor in dem Buch. Stand der sofort fest oder wann kamst du auf den Titel?
Den gibt es auf jeden Fall schon sehr lange. Es ist ja auch der erste Satz und der, weiß ich nicht, wie viel es hat, also der kommt ein paar Mal vor. Und ich weiß noch, dass ich habe Teile des Romans auch im Rahmen von einer Werkstatt geschrieben, die heißt die Kölner Schmiede. Das ist so eine Nachwuchswerkstatt, die in Köln-Bonn stattfindet. Technisch gesehen waren wir vor allem in Bonn, aber es heißt Kölner Schmiede. Und da gab es diesen Titel schon. Ich weiß, dass wir da auch schon über diesen Titel in der Werkstattrunde diskutiert haben, weil irgendwie auch alle Fans davon waren, aber trotzdem so diese realistische Einschätzung natürlich immer die Frage ist, okay, kann man mit so einem langen Titel, also gibt der Verlag da sein Go, die haben da auch noch ein Mitspracherecht irgendwie und dementsprechend war ich dann irgendwie ganz, ganz happy, dass das funktioniert und gepasst hat und dass ich da dann auch gar nicht so sehr für kämpfen musste, wie ich irgendwie am Anfang dachte, weil das irgendwie von vornherein klar war. Ich meine, das Schöne ist halt auch, dieser Titel ist direkt schon so ein Elevator-Pitch. Also man hat irgendwie direkt so die relevanten Schlagwörter. Und auch wenn man sich, also ne, auch viele ModeratorInnen lesen diesen Titel ab, wenn sie das Buch vorstellen, weil er einfach lang ist und weil man sich, also manche sagen dann versehentlich, sprengen Sachen in die Luft oder so. Also da ist schon Gefahrenpotenzial irgendwie. aber das ist ja gar nicht schlimm, weil ich glaube, wenn man in eine Buchhandlung geht und man sagt, ich hätte gerne dieses Buch von der Sironitsch, wo irgendwie mit Wald und Samstag und Mädchen, dann hat man es ja schon. Also man braucht ja eigentlich nur so drei Schlagwörter und dann ist es irgendwie wiedererkannt.
Schon besser als die Kundinnen, die dann so, ich will dieses Buch mit dem blauen Cover.
Das stimmt, mit Farben ist es ganz schwierig mit denen. Also man kann nicht so gut hingehen und sagen, ich hätte gern dieses verpixelte mit diesen lila Punkten drauf.
Dein Roman kommt ganz ohne männliche Figuren aus. Hat sich das automatisch so ergeben oder hast du die nachträglich rausgestrichen?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Dann eher Ersteres. Das ist natürlich auch mal voll die Frage, weil ich mich gar nicht daran erinnern kann, ob es irgendwann den Punkt gab, an dem ich gesagt habe, ich schreibe nur über Frauenfiguren, beziehungsweise ja über Mädchen vor allem in diesem Text. Vielleicht war das eher sogar in Texten, die vor diesem Roman entstanden sind, irgendwann mal, dass ich gemerkt habe, das kann man ja machen. Das ist ja super. Und irgendwie so gegen all die weltliterarischen Texte, in denen wenig handelnde Frauenfiguren vorkommen, irgendwie so ein Gegengewicht setzen. Das darf ich ja. Aber ich habe mich nicht danach noch hingesetzt und Figuren rausgestrichen. Ich meine, es kommt dein Großvater vor. Der ist tot, aber das ist ein Mann. Den habe ich drin gelassen. Wobei man natürlich da auch irgendwie immer wieder in Frage stellen könnte, was für eine Art von Figur das ist. Also genau.
Der ja Tiere ausstopft.
Genau.
Beruflich.
Der hauptberuflich Präparator ist oder war. Was aber, also was auf der einen Seite so extrem morbide klingt, aber auf der anderen Seite kommt ja über diesen Großvater auch, also das, da kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen, aber es gibt ja bei den Figuren in diesem Roman oder bei mehreren Figuren in diesem Roman so einen Hang zum Archivieren und zum Bewahren und eben auch so einen Fokus auf Umwelt und Natur irgendwie. Und der findet sich eben gerade bei dieser einen Familie, sag ich mal, um die es geht, eben ihrer Mutter, ihrer Tante, total wieder. Und da, das findet sich eben auch in diesem Großvater, wobei der quasi noch diese antiquierte Technik des tote Tiere ausstopfens dafür verwendet hat, während die anderen genauer das eher auf einer intellektuelleren, abstrakteren Ebene für sich machen.
Also die Abwesenheit der Männer hat sich quasi so ergeben. In den letzten Tagen haben uns Männer sehr viel beschäftigt und wir haben wieder viel Wut verspürt oder Anlass zu Wut auf das Patriarchat ist uns gegeben worden. Ich nenne jetzt die Namen nicht, das ist klar, wer da jetzt alle die Medien dominiert im Moment. Und es wird viel darüber diskutiert, ob man jetzt wütend sein soll oder darf oder wie damit umzugehen ist oder sein sollte, wäre. Deine Protagonistinnen sind ganz eindeutig wütend. Wie siehst du das? Ist Wut für dich eher zerstörerisch oder ist es notwendig als Motor?
Naja, ich meine, im Roman ist es natürlich beides. Also ich will das gar nicht so schwarz-weiß irgendwie lesen. Die Wut erzeugt irgendwann etwas oder was eben Maya als Hauptfigur aus dieser Wut macht, ist irgendwann was extrem Zerstörerisches, was man auch nicht eindeutig positiv einordnen könnte. Aber was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zum einen, dass das Mädchen und junge Frauen sind in diesem Roman, die diese Wut nicht gegen sich selbst ausleben, sondern in den Außen setzen. Und ich glaube, das ist auch so in Narrativen über weibliche Wut ja ganz oft eher was, dass da ganz oft eher was Autoaggressives irgendwie dabei ist, anstatt was Aggressives gegen die Welt, in der all diese Dinge stattfinden, auf die man wütend ist. Und was ich halt auch ganz wichtig finde, ist so, jetzt ganz unabhängig von den Arten und Weisen, die diese Hauptfiguren finden, dieser Wut umzugehen, ist Wut ja ein Signal für ein Unrecht oft. Also dadurch, dass die diese Wut spüren können, spüren die, dass da was passiert ist, was nicht in Ordnung ist. Also bei Maya ist es ganz spezifisch, dass die eben das Kind von diesen Influencerinnen ist und einfach zu einem Zeitpunkt, zu dem sie keinen Konsens geben konnte, dafür alles an privatem Leben, das sie hatte, irgendwie früh dokumentiert worden ist und monetarisiert worden ist. Also das Geschäftsmodell ihrer Mütter ist genau das, dass sie eben, dass sie die ersten Schritte veröffentlichen. Es kommt ja auch genauso vor, dass es dieses Video gibt, in dem Maya gerade laufen lernt, das irgendwie eine ganz wichtige Einnahmequelle von dieser Familie ist. Und das versteht Maya irgendwann und wird dann zu Recht wütend darauf, weil das was ist, wo sie irgendwie total, was sich ihrer Kontrolle entzieht, was sie nicht mehr rückgängig machen kann, was sie dann versucht bis zu einem gewissen Grad. Und das muss sich irgendwie entladen. Und da würde ich sagen, ist Wut ja was total Produktives, wenn man es jetzt mal von einem Roman wegnimmt und irgendwie so in unser alltägliches Leben irgendwie projiziert, dass wir, wenn man in der Lage ist, das zu spüren, dass man wütend ist, dann ist das ja meistens ein Zeichen dafür, dass da tatsächlich irgendwas gar nicht passt. Und man das irgendwie, also das ist ja total wichtig, dass man Unrecht nicht als Normalität hinnimmt. Also,
und aus der Wut vielleicht die Kraft schöpft, dann auch genau aktiv was zu tun.
Und im Idealfall irgendwie eine produktive Kraft, die irgendwie ins Außen gehen kann, ja.
Wenn du deine Figuren entwickelst, passiert das eher intuitiv? Also zum Beispiel jetzt eben die Frage, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen, ist das eine intuitive Entscheidung oder planst du das im Voraus, dass du da irgendwie einen Gegenpol hast zu einer Figur etc.?
In dem Fall war es eine sehr bewusste Entscheidung, dass es irgendwie so Gegenpole sind. Ich meine, es ist ja auch sehr sichtbar, dass wir irgendwie halt Ära haben, die so total im Archiv hängt, die, ne, das haben wir eben schon gesagt, dass Ära so die Figur ist, die das Aussterben der Vögel dokumentiert, die auch so ein handgeschriebenes Notizbuch hat, in das sie irgendwie Bilder einklebt und zeichnet und alles, was irgendwie ausstirbt, so festzuhalten versucht. Und auf der anderen Seite ist dann der Maya, die vor allem Dokumente zerstört Und also es ist natürlich auf den ersten Blick so ein totaler Gegenpol. Und dann ist ja gerade das irgendwie, finde ich, so ein bisschen die spannende Reise auch in diesem Text. Oder auch für mich als Autorin war das ein spannender Moment zu gucken, was sind denn aber die Gemeinsamkeiten von denen. Und das ist dann wiederum was, wo ich bedenke, okay, das muss man, glaube ich, gar nicht konstruieren, dass trotzdem für Era von Maya eine wahnsinnige Faszination ausgehen kann, weil es natürlich auch, also gerade irgendwie, wenn das ein romantisches Begehren ist, eine Figur, die irgendwie so in bestimmten Momenten ganz anders ist als man selber und vielleicht auch Fähigkeiten hat, die man selber nicht hat, nämlich laut zu sein und irgendwie sich, also die eigenen Gefühle in dem Außen zu verhandeln, was Era gar nicht so gut kann, dass das irgendwie einfach eine große Faszination ausübt auf sie. Genau, aber zurück zu deiner Frage, also da war es schon so eine bewusste Entscheidung für so Gegensätze und auch dafür, dass sich diese Figuren einfach auf diese Art und Weise voneinander unterscheiden irgendwie. Und dann passiert aber natürlich total viel auch einfach intuitiv oder im Schreiben oder ich arbeite zum Beispiel total gerne auch selber dann mit so handgeschriebenen Notizbüchern. Also ich habe irgendwie für so größere Romanprojekte immer so eine große Kladde, wo dann relativ große A4-Seiten oder so Doppelseiten irgendwie sind, wo ich dann einfach auch viel so Eigenschaftenlisten oder sowas anlege oder eben gucke, okay, was gehört zu dieser Figur noch, wirklich so ganz konkrete Details irgendwie, die dann vielleicht ich kenne und die aber im Buch gar nicht unbedingt vorkommen müssen, ja.
Meine nächste Frage wäre gewesen, ob dir eine dieser beiden Figuren näher steht. Und jetzt frage ich mich, ob du die Antwort vielleicht schon indirekt gegeben hast, wenn du handschriftlich in Kladden schreibst etc.
Ich habe schon lange nichts mehr in die Luft gejagt, das stimmt. ich glaube, also das ist immer so schön, weil auf der einen Seite ist es ja so, dass ich dadurch, dass ich so einen Zukunftsroman geschrieben habe, aber eben ich fange anders an. Also es ist ja ganz oft so, als junge Debütautorin, ich glaube gerade als Autorin wird man viel nach autobiografischen Anteilen gefragt. Also ich glaube, das ist eine Lieblingsfrage von Leuten irgendwie, aber ich habe das Gefühl, ganz oft ist es bei Autorinnen so, dass da stärker das Biografische, weniger das Schöpferische gesucht wird in den Fragestellungen. Und das ist eine Gefahr, die ich mit einem Text, der in der Realität spielt, die sich von unserer unterscheidet, weniger stark laufe. Deswegen ist es irgendwie so, ist es so schön. Aber was, wo du natürlich voll recht hast, was ich halt gemein habe mit dieser Figur, und das ist einfach ist, glaube ich, immer eine Gemeinsamkeit, die man in der Form mit Erzählfiguren hat, ist halt, dass die eine Geschichte schreibt. Und das ist diese Figur, die du aus der, also das ist ja eine Ich-Erzählerin, und die markiert ja auch schon am Ende des ersten Kapitels eigentlich, dass sie gerade aus dem Rückblick erzählt und dass diese Affäre, diese Romanze, also diese Liebesgeschichte irgendwie gescheitert ist. Also das spoilere ich jetzt, aber das erfährt man schon auf, weiß ich nicht, Seite 14 oder so. Und dann versucht sie eben im Rückblick ein Dokument anzulegen, dass diese Geschichte irgendwie kohärent erzählt, ob das jetzt gelingt oder nicht, das ist eine andere Frage. Also sie springt da sehr viel. So. Und da ist es natürlich schon so, dass ich das irgendwie auch als Erzählleitung spannend fand und dann irgendwie auch versucht habe, das zu imitieren. Und ich würde sagen, das ist so die große Gemeinsamkeit zwischen mir und dieser Erzählfigur, dass wir halt, dass das eine Bewegung ist, die gleiche ist. Also dass ich quasi auch diese Erzählbewegung mache, während ich diesen Roman schreibe. Und Era eigentlich auch einen Erzählanspruch hat die ganze Zeit und eigentlich darin ja schon den ersten Vertrauensbruch gegenüber Maya begeht. Mhm. Weil Maya immer sagt, lösch bitte alle Chats, die wir haben und alles sofort. Und Era macht einfach so eine Riesenmappe und legt das alles an und hält es für die Nachwelt fest.
Die Welt, die du beschreibst, wirkt ja unheimlich nah, würde ich sagen. Also es ist ein Zukunftsroman, aber es ist auch nicht so ganz klar, wie weit in die Zukunft es geht. Natürlich kann man sich das ein bisschen herleiten, weil die jetzt, ihre Mutter zum Beispiel, hat halt noch das Early Internet erlebt und hat halt irgendwie, also es kann auch noch nicht so lange her sein. Würdest du sagen, dass das, was du schilderst, noch eine Dystopie ist oder schon eher einfach auch oder ist es eine Dystopie für dich oder ist es ein Spiegel unserer Realität?
Ja, vor der Frage drücke ich mich immer so ein bisschen und ich habe irgendwann mal in irgendeinem Interview was gesagt, auf das ich jetzt immer angesprochen werde, dass ich irgendwie ein Problem mit dem Dystopiebegriff habe und ich glaube, ich möchte es einfach selber gar nicht so klar einordnen, weil ich glaube, dieser Text hat irgendwie verschiedene Elemente, die da reingehören und ich habe ja beim Schreiben nicht versucht, die schlimmstmögliche Situation zu schildern, sondern mich einfach mit dem, was es zu dem Zeitpunkt irgendwie an Berichten und an Prognosen gab, auseinandergesetzt und das irgendwie, also natürlich auf eine stark fiktionalisierte Art und Weise, aber das halt verarbeitet zu einer Zukunftserzählung. Und dann muss man ja auch sagen, ganz ehrlich gesagt, bin ich ja auch beim Schreiben schon überholt worden von bestimmten Sachen. Also dass diese Waldbrände, die ja die ganze Zeit stattfinden, irgendwie so ein schockierendes Ding sind und in so einer Zukunft, die ja, ich sag mal, mindestens 10 Jahre weiter sein muss, weil also ich hätte jetzt sogar eher noch mehr gedacht ursprünglich, dass die dann noch so ein Thema sind, das so schockierend oder neu ist, weiß ich gar nicht, wie realistisch ich das heute noch halten würde. Und dann gibt es aber gleichzeitig immer so dieses andere Thema, nämlich die Frage danach, wie halt, wie diese menschlichen Figuren in dieser Welt ihr Leben organisieren können. Und ich glaube, das ist nicht nur dystopisch. Also ich würde sogar sagen, dass es das im Rahmen dieses Romanpersonals gar nicht ist, sondern die haben utopische Ideen, die sie versuchen irgendwie zu verfolgen. Also Formen von Zusammenleben, wie sie sich irgendwie Nahrung organisieren, die darüber hinausgeht, dass sie sich mit genügend Nährstoffen versorgen, sondern auch eine Form von Genuss weiterhin ist. Und dass das alles nicht einfach ist und die Welt, in der sie da im Roman leben, extrem lebensfeindlich ist, das ist klar. Das ist kein Szenario, auf das ich irgendwie mit Freuden zusteuern würde. Aber innerhalb dieses fiktiven Rahmens habe ich halt versucht, da Figuren reinzusetzen, die es irgendwie schaffen, damit umzugehen. Also vielleicht auch so als psychologische, also auch aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Weil man natürlich auch, wenn man sowas dann schreibt, dann, das hat ja was mit einem selbst zu tun, mit Ängsten, die man vielleicht hat, die, glaube ich, die meisten Leute, die sich irgendwie mit Welt auseinandersetzen, regelmäßig haben. Ja.
Ich wollte eigentlich noch etwas anderes fragen zur Sprache, nämlich, weil ich das interessant finde, wie du die Sprache für dieses Buch gefunden hast. Denn es geht ja auch darum, irgendwie einer Generation, die jetzt noch nicht existiert, eine Sprache zu geben. Mhm. Woran hast du dich da orientiert? Wie hast du das gefunden?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe versucht, dass es nicht lächerlich wird. Weil ganz oft der Versuch, irgendwie so eine Jugendsprache zu faken, schnell in was rutschen kann, das wirkt, als würde man sich über Jugendliche lustig machen. Mhm. Also und es ist ja auch keine Jugendsprache, es ist einfach die Sprache einer jungen Person, die auch gar nicht so eine große Peergroup hat, dass es irgendwie so eine Form von Soziolekt geben könnte. Mhm. Aber genau, ich glaube, es gibt in dem Roman immer wieder Punkte oder Begriffe, die häufiger auftauchen, die vielleicht befremdlich wirken. Dass zum Beispiel viel von Devices und Endgeräten gesprochen wird und gar nicht von den konkreten Dingen. Und viel bleibt da ja irgendwie auch so ein bisschen in einem Wabernden, weil zum Beispiel die Medien, die sozialen Medien, die sie verwenden, die werden auch nicht klar benannt. Das war auch so eine ganz bewusste Entscheidung, obwohl ich normalerweise sage, okay, ich glaube, es hilft oft, Dinge möglichst konkret zu benennen, damit sie spürbar werden. Aber in dem Fall habe ich mich da so gegen entschieden, also so wie ich mich an vielen Punkten dagegen entschieden habe, irgendwie so eine zu klare Verortbarkeit herzustellen, eben weil sowas wie soziale Medien sich so schnell verändern, so schnell altern, dass man entweder komplett selber ein fiktives System aufbauen müsste oder einfach sagt, okay, wir arbeiten mit dem, was wir haben, mit den Mechanismen, die wir haben, die wir kennen, die man dann wiedererkennt. Also das sind so verschiedene Dinge. Und ansonsten ist, ja, ich überlege gerade, also die Sprache dieser Figur ist ja irgendwie auch eine, die sich dann viel aus so einer medialen Welt bedient. Also Ich bin jetzt vor kurzem bei einer Lesung gefragt worden, warum denn da so viele Anglizismen drin vorkommen, so als sei das irgendwie eine, als könnte ich einfach die deutsche Sprache nicht, das ist total peinlich, wäre als Schriftstellerin. Aber das ist natürlich auch, hängt damit zusammen, dass die halt irgendwie, dass der Referenzrahmen, aus dem sich das dann zum Teil bedient, halt auch so heute schon antiquiert wirkende YouTube-Videos sind, um die es da geht. Also diese Mutter von Ehra, die ist ja Medienwissenschaftlerin und setzt sich eben zum einen mit diesem Early Internet auseinander, aber dann eben auch mit dem Internet, mit dem ich irgendwie noch so aufgewachsen bin, wo es irgendwie diese YouTube-Szenen gab, dann geht es da irgendwie um so Beauty-Influencerinnen und diese Videos beschreibt sie irgendwie und das hat mir zum Beispiel auch total Spaß gemacht, da irgendwie diese Sprache auch ein bisschen mit einzubauen und dadurch so in dieser Zukunft eine Form von Gegenwart zu erzählen. Mhm. Also es sind so ganz, ganz viele verschiedene Elemente und dann gibt es ja auch noch irgendwie einfach diese ganz nachdenkliche Seite von Ehra, die halt irgendwie oft auch schon in sowas Reflexives einfach reingeht und gerade diese Momente, wenn sie dann im Museum ist oder so, wo sie einfach so nachdenkt über diese Welt, wo auch eine wahnsinnige, wo auch viel Spiel mit Sprache irgendwie dabei ist, würde ich sagen. Mhm. Genau. Ja, und dann muss ich auch ehrlich sagen, gibt es einfach viele Motive in diesem Roman, die mir Spaß gemacht haben. Also da gibt es irgendwie diese ganzen Vögel und Tiere und Netze und das, ja, da kann man wahnsinnig gut irgendwie die formale und die inhaltliche Ebene so krass miteinander verweben. Mhm. Zumindest habe ich das versucht. Mhm.
Die Vögel haben mir auch, wenn ich jetzt da kurz hineingrätschen darf, urviel Spaß gemacht. Und ich habe vieles erfahren, was ich überhaupt nicht wusste, zum Beispiel das mit dem neuen Töter und die Nachtigallensteuer und so. Hast du da irgendwie speziell recherchiert oder?
In Momenten, Entschuldigung,
Nein.
Ich habe in Momenten, ich glaube, die Nachtigallensteuer muss ich recherchieren. aber ich glaube, es hat auch so ein bisschen damit angefangen, dass ich generell auch mir gerne Vögel anschaue. Mhm. Und das ist ja das Schöne bei so Debütromanen, dass man da, also das sind ja keine Auftragstexte in den meisten Fällen, das sind ja so Texte, die man so aus sich heraus irgendwie noch aus reinem Interesse, also ne, jetzt ganz, ganz romantisch gesagt, die man irgendwie aus dem Interesse heraus schreiben kann. Und in dem Fall war es wirklich einfach so, dass ich halt irgendwie mir gerne Vögel anschaue, gerne was darüber lese und das dann gut irgendwie einbauen konnte. Und dann aber natürlich, also klar war, okay, ich muss dann irgendwie noch an bestimmten Stellen muss man nachlesen. Mhm. Bestimmte Geschichten gab es irgendwie auch schon davor. Zum Beispiel kommt der Kakapo auch in ein paar Szenen vor, der so lange krass vom Aussterben bedroht war, weil der so ein extrem schlechte, weil der so, also das ist ein flugunfähiger Papageienvogel. Ihr kennt es eh, aber der hat so einen schlechten Instinkt, was irgendwie den Schutz seiner Brut angeht und verliert dann hin und wieder das Ei und dann müssen irgendwelche OrnithologInnen den Kakapo finden und wieder aufs Ei setzen und so. Das, genau. Und da habe ich jetzt aber vor ein paar Tagen tatsächlich noch gelesen, vielleicht kleine Anekdote am Rande, dass die gerade sich extrem gut vermehren, okay. Weil auf dieser Insel von Neuseeland, wo die leben, diese eine Frucht, die sie irgendwie brauchen, damit ihre Libido anläuft, gerade extrem präsent ist, also die hat einfach eine gute Saison und jetzt gerade ist die große Kakapo-Season, also die legen gerade richtig viele Eier.
Okay. Gute Neuigkeiten.
Gute Neuigkeiten für den Kakapo.
Ja, und ich freue mich auch, dass die Tauben da so präsent sind in diesem Roman, weil ich finde, die gehen in der Literatur viel zu viel unter.
Damit ist es ja auch so ein proletarisches Tier, oder?
Es ist ein grundsympathisches Tier, finde ich. Also so. Ich finde auch, dass eben die Taube vereint so viel in sich, oder? Also so viele verschiedene Zuschreibungen, die so gegensätzlich sind irgendwie. Wird dann angebetet in der Kirche und gegessen im Gourmet-Restaurant und
romantisches Symbol auch.
Alles, ja. Also es ist irgendwie
Frieden. Ja. Und dann ist es die Ratte der Lüfte.
Genau.
Also es ist so total, ja, sie kann es nicht richtig machen.
Nein. Gut, das zur Taube.
Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich.
Ja, es gibt mehrere Taubenkapitel.
Mhm. Ja. Genau, was man nämlich dazu sagen muss, ist, dass die Kapitel auch nach Vögeln benannt sind.
Ich glaube, alle. Ja, wichtige Information, das stimmt.
Ja.
Genau, jedes Kapitel ist nach einem Vogel oder einem fliegenden oder geflügelten Tier benannt. Und die Tiere, also es gibt, das sind alles Tiere, die entweder ausgestorben sind oder die es nie gegeben hat. Mhm. Was so ein bisschen das vereinen soll, dass quasi diese Idee davon, was eigentlich Aussterben bedeutet, nämlich auf der Ebene von realem Aussterben und dann dem sozialen Aussterben, mhm. nämlich dass Tiere auch einfach vergessen werden und es quasi in dieser Realität von Ära manche Vögel, die uns eigentlich noch so ganz normal vorkommen, genauso fiktiv erscheinen, wie wenn sie jetzt über einen Phönix nachdenkt, der halt ein Fabelwesen ist in dem Moment. Genau. Und die Kapitel sind alle nach Tieren benannt, die in dem Moment, in diesem Kapitel entweder gerade ausgestorben sind oder deren Aussterben thematisiert wird oder die eben auf irgendeine Weise so vorkommen. Mhm. Ich glaube, es gibt ein Kapitel, das Pokémon heißt, das fällt raus und ein Murmeltier.
Mhm. Und der Allosaurus kommt auch häufig vor.
Das stimmt, aber Dinosaurier zähle ich jetzt technisch gesehen als Vögel. Das,
Gut, haben wir das auch geklärt.
Aber wenn wir schon bei den guten Neuigkeiten waren, würde ich vielleicht gerne den Faden nochmal aufnehmen zu der Dystopie und das Gewächshaus nochmal ansprechen, das du vorhin schon erwähnt hast. Kann man das so als einen utopischen Ort auch lesen, also das Zusammenleben in einer Gruppe als Zukunftsvision oder wie ist dieses Gewächshaus zu verstehen?
Ja, ich habe versucht, es differenzierter auszugestalten, weil es ja Figuren mit unterschiedlichen sozialen Bedürfnissen gibt in diesem Text. Und die empfinden das Leben in diesem Gewächshaus sehr unterschiedlich. Also es gibt irgendwie die Tante, die da auch freiwillig hingezogen ist und die auch irgendwie in dieser Community aufgeht und auch genau dafür irgendwie da ist. Und dann gibt es irgendwie zum Beispiel die Mutter von Era, die extrem viel Raum für sich braucht und eigentlich auch nur mit so Kopfhörern da sitzt, genau wie Era. Die sind sich da sehr ähnlich. Wobei Era, glaube ich, doch ein bisschen besser in sozialen Räumen ist als Eras Mutter. Also in dem Sinne ist quasi, wenn wir es jetzt so von den Figuren her betrachten, die würden es, glaube ich, sehr unterschiedlich sehen. Und Utopie ist halt ein großer Begriff. Ja. Ne? Aber das ist, glaube ich, das, was ich eben auch meinte, dass so diese Gewächshaus-Community, die es da gibt, dass das eben Figuren sind, die zumindest utopisch denken. Mhm. Also das auf jeden Fall, die irgendwie versuchen, bewusst eine Zukunft zu gestalten, die für sie nicht nur reines Überleben ist. Und ich glaube, da gehen auch Leserinnenmeinungen total auseinander, weil es gibt, glaube ich, also ich habe schon Leserinnenfeedback bekommen oder Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sagen, aber das ist doch gar nicht mehr als reines Überleben, was die da am Ende schaffen. Mhm. Und ich glaube schon, dass es mehr ist. Ich glaube, dass das... Also, dass die ja auch alle genau das machen könnten, nämlich in diesen vereinzelten Wohnungen sein und sich vom Pulver ernähren. Das ist ja eine Möglichkeit, die sie auch hätten. Aber sie entscheiden sich sehr bewusst dagegen und besetzen irgendwie diesen Raum neu und gestalten den auch nach ihren Bedürfnissen. Das kommt ja auch vor, dass es quasi auch dass dieses Gewächshaus auch schon lange bevor die Tante da eingezogen ist, existiert ist und so seit Jahren irgendwie schon umgebaut wird, wenn sich die Bedürfnisse oder die Gruppengröße verändern, wird angebaut oder etwas abgebaut. Dann gibt es irgendwie Möglichkeiten, Gemüse anzubauen, die ganz verteilt im Haus. Es gibt lebende Tiere. Also es ist alles so ein Raum, den die nach ihren Ideen gestalten können. Und halt auch einfach, ich glaube, das ist natürlich an der Stelle sehr wichtig, ein Raum, den die wirklich diese Figuren von sich aus gestalten und wo sie genau wissen, okay, wir haben hier nicht auf Hilfe von außen zu hoffen. Also es kam immer wieder irgendwie auch vor, dass Staat sehr wenig vorkommt in diesem Text. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass genau diese Hauptfiguren da nicht auf die Hilfe eines Staates hoffen können in dem Moment, in dem sie sich befinden.
Ja, wir haben auf dieses Spannungsfeld schon hingewiesen, das Dokumentieren und Sammeln einerseits und das Zerstören andererseits, wofür die beiden Hauptfiguren, Era und Maya, auch stehen. Also zwei unterschiedliche Arten mit Überforderung auch umzugehen. Und es geht auch viel um die Kontrolle zurückzugewinnen. Hast du das so gesehen? Ja, ist das eine Frage?
doch voll. Also ich finde, ich würde auch sagen, dass Kontrollverlust, die ist ja ein Riesenthema bei den beiden. Also bei Ira irgendwie, bei Maya ist es so dieses Offensichtliche, aus der Grund, aus dem sie auch diese Zerstörung später macht, also sie zerstört ja irgendwie die Daten, die über sie angelegt worden sind. Das ist ja ein Versuch, irgendwie Kontrolle über ihre eigene Geschichte zurückzubekommen auch oder über die Art und Weise, wie die präsentiert und erzählt werden kann. Und im Verhältnis klingt das immer blöd, wenn ich dann sage, ja, und Eras Kontrollverlust ist halt das massive Artensterben und die Verschlimmerung der klimatischen Bedingungen und die, also, ne, das ist irgendwie, zeigt, glaube ich, aber auch auf, dass die beiden einfach extrem unterschiedlich sozialisiert sind. Also Maya kommt einfach aus einem viel, finanziell viel besser aufgestellten Elternhaus, also ihre Eltern sind einfach reich und haben deswegen andere Möglichkeiten, sich auch vor bestimmten Umweltverschlechterungen, katastrophalen Bedingungen irgendwie zu schützen, während das bei Ira irgendwie nicht der Fall ist. Und das heißt, die erleben beide irgendwie einen Kontrollverlust, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Und bei Maya kommt es dann ja auch später erst, dass sie irgendwie in so einem Emanzipationsprozess auch erst merkt, wie groß eigentlich dieser Kontrollverlust ist und dass das eigentlich weit über ihre familiären Dynamiken hinausgeht alles. Genau. Und was vielleicht auch noch an der Stelle total wichtig ist, das ist ja auch so eine der, ich sag mal, der ersten Szenen, in der die beiden Körperkontakt miteinander haben, wie sie auf diesem abgebrannten Waldstück sind. Also vielleicht kann man so viel einmal sagen, dass ja genau diese Waldbrände irgendwie, die sind eh ein Thema die ganze Zeit und irgendwann kommen die näher und irgendwann begehen Ira und Maya eben so einen Teil des Waldes, der von dem Brand betroffen ist. Und da hat Ira dann eine Art Panikattacke und Maya führt sie da durch und es wird so relativ klar, dass Maya das kennt und dass die eigentlich beide irgendwie diese Angst kennen auf unterschiedliche Arten und also das wird darin deutlich, dass Maya sehr genau weiß, wie man eine andere Person durch eine Panikattacke durch, also so eine Form von Erste-Hilfe-Wissen irgendwie hat, was, glaube ich, viele Leute, die das nicht selber irgendwie aus dem Umfeld kennen, nicht unbedingt haben. Und das war mir irgendwie auch wichtig, dass es da so eine Gemeinsamkeit gibt. Also das ist ja auch, also Panik ist ja auch ein Kontrollthema eigentlich oder ein Thema, das was zu tun hat mit einer Idee von Kontrolle. Und da finden die irgendwie auch zueinander in dem Moment und können auch füreinander da sein. Also
Vielleicht gleich noch zu dieser Beziehung zwischen Ira und Maya, diese zarte Liebesbeziehung, die sich da entwickelt, die sich aber in einer kaputten Welt abspielt. Und da war für mich die Frage, ob das, also diese Beziehung hat ja in sich dann schon so was Tragisches, wenn sich das in so einer Hoffnungslosigkeit abspielt. Wie verändert sich Nähe, wenn alles rundherum zerfällt? Was würdest du sagen?
Also was mich daran interessiert hat, war, dass da, also verschiedene Sachen. Einmal ist die, wie du schon gesagt hast, die Welt, die da erzählt wird, ist eine extrem lebensfeindliche, also nicht nur menschenfeindlich, sondern allgemein lebensfeindlich. Eine Welt, in der man sich schwer aufhalten kann, wenn man, also man kann schwer rausgehen, es ist irgendwie, es ist alles zu heiß, es ist auch irgendwie mit den Bränden schwierig zu atmen in vielen Situationen. Es gibt wenig Räume für diese jungen Menschen, in denen die sich begegnen können. Genauso wie irgendwie auch die Schule so als Begegnungsraum so immer mehr wegfällt und auch eigentlich gar nicht unbedingt ein Raum ist, wo man sich irgendwie auf dem Hof aufhalten kann oder so. Also das sind alles diese Dinge, die es den beiden nicht leichter machen, sich kennenzulernen. Und das ist ja auch so auch ein gemeinsames Thema irgendwie von Ira und Maya, dass die halt so nach Orten suchen. Dann irgendwann ganz konkret nach Orten für Sprengung, aber auch auf einer metaphorischen Ebene nach Orten für sich, wo sie irgendwie zu zweit sein können. Und auch einfach physisch beieinander sein können. Und das ist jetzt keine seltsame Beschreibung für Sex, sondern wirklich einfach die Idee davon, dass zwei Menschen die körperliche Nähe voneinander haben in dem Moment und zwar nicht und sich eben nicht nur durch digitale Räume oder mit einem großen Abstand begegnen können, sondern tatsächlich beieinander sind. Mhm. Genau. Und ich glaube, das fand ich irgendwie ein interessantes Thema einfach, dass es quasi zwei Figuren sind in einer Welt, die es ihnen gar nicht leicht macht, diese Begegnung zu finden und die trotz aller Gegensätze aber beide das möchten und sich irgendwie kennenlernen möchten und da sein möchten in der Gegenwart voneinander.
Ist es im Fall von Maya vielleicht so, dass sie sich irgendwie schwerer tut, Intimität zuzulassen, weil sie eben so in der Öffentlichkeit gestanden ist als Kind? Also wir haben das ja schon angedeutet, dass eben ihre Mütter sie da sozusagen ja, monetarisiert haben, sie und ihre Schwester, dass sie dann irgendwie schwierig, also hängt das vielleicht auch damit zusammen, also dieses Gegensatzpaar Intimität und Öffentlichkeit in dem Fall?
Ich würde sagen, auf jeden Fall tut sich Maya schwer zu vertrauen. Mhm. Also das kommt ja auch immer wieder vor, dass es so Geheimnisse gibt voreinander, vor allem von Mayas Seite aus, dass es auch ein Bedürfnis danach gibt, das, was irgendwie in Dokumenten da ist, zu vernichten. Und zwar nicht nur eben diese familiären Dokumente, sondern auch irgendwie alles, was sie irgendwie an Nachrichten verschicken. Dann gibt es diese Thematik, dass Maya ständig ihre Messenger-Dienste wechselt. Also irgendwie gibt es die ganze Zeit irgendeinen anderen Messenger, mit dem die beiden sich schreiben, weil der eine Maya nicht sicher genug ist und es ist so ein ganz konkretes Problem, das die beiden irgendwie dann haben. Also die ist sehr schwer zu erreichen auf einer metaphorischen wie konkreten Ebene. Und das genau, also total würde ich sagen, hängt alles zusammen. Und also vor allem dieses sich einer anderen Person öffnen, zulassen, dass eine andere Person Dinge erfährt. Genau, das ist was ihr auf jeden Fall schwerfällt. Mhm. Ja.
Ist das für dich persönlich auch so eine Frage, die dich beschäftigt, ob und wie man so diese eigene digitale Vergangenheit überhaupt kontrollieren kann oder was damit irgendwann mal passiert?
Ja, es ist natürlich alles total, total schwierig, also oder ironisch auf eine Art und Weise, wenn ich jetzt bedenke, dass ich halt irgendwie diesen Roman von mir herausgebracht habe und dann aber gleichzeitig der sehr kritischen Blick auf sowas wie soziale Medien wirft und gleichzeitig aber als junge Autorin voll darauf angewiesen bin, mhm. Auf Instagram stattzufinden, auf irgendeiner Ebene und es dann auch so gewohnte Plattformen sind. Aber gerade in der Gegenwart, in der wir leben, in der ein Mark Zuckerberg Meta besitzt, also ist es ja total eine wichtige Frage, wo dann welche Informationen liegen und wie man die löschen kann, bevor man geht. Also auch gar nicht aus einem metaphorisch diffusen Grund heraus, sondern aus einem ganz politischen, dass das eine recht beunruhigende Vorstellung ist. Mhm. Tut mir leid, das ist kein produktiver Ansatz.
Nein, das ist ja auch irgendwie, gehört halt zu den großen Fragen, von denen dieses Buch, finde ich, auch viele berührt und damit das verhandelt. Deswegen finde ich es auch sehr spannend, wie viel da schon drinsteckt in dieser Geschichte.
Ja, und vor allem, weil es dann ja auch, also es geht dann zum einen um so einen persönlichen Fußabdruck und um irgendwie intime Daten, aber natürlich auch irgendwie um so eine riesige Masse irgendwie an Datensätzen, die existieren. Und dann ja, und das ist ja irgendwie auch so in diesem Roman dann was dem gegenübergestellt ist, so um die Organisation von Wissen. Und das ist ja irgendwie, diese große Frage, okay, was, also auf der einen Seite, wer kontrolliert das am Ende, wo liegt es, wo ist das abgespeichert und welche Dinge möchte man denn überhaupt bewahren und erinnern und was ist wichtig irgendwie, zusammenzufassen.
Es ist noch nicht so lange her, dass ich den Roman gelesen habe und trotzdem, seitdem ich ihn gelesen habe, fällt er mir ganz oft ein, wenn ich andere Dinge irgendwie wahrnehme. Zum Beispiel ganz aktuell habe ich einen Podcast gehört, wo darüber gesprochen wurde, dass die Drag Queen Candy Crash, glaube ich, oder so, mit ihrem Baby sich fotografieren hat lassen und oder Bill Kaulitz das Baby gehalten hat. Mhm. Jedenfalls sind Babyfotos im Netz und das wird diskutiert, hat mich natürlich wieder zurückgebracht quasi oder mich an die Lektüre erinnert. Jetzt hole ich so lang aus, weil ich eigentlich nur darauf hinaus will, dass in der Rezeption es wurde oft davon geschrieben, dass dein Roman sehr zeitgenössisch ist, dass du die Stimme einer Generation bist.
Wirklich Stimme einer Generation?
Ich glaube, ja. Also, oder zumindest wow. Irgendwie mit und Gegenwartsdiagnosen. Fühlst du dich mit diesen Zuschreibungen? Oder als Stimme der Generation?
Ich habe das Gefühl, alle paar Jahre musst du es irgendwann machen, oder? Weiß ich nicht, wie ich mich damit fühle. Es ist alles irgendwie ein bisschen abgespalten von meiner privaten Wahrnehmung, habe ich das Gefühl. Also es ist natürlich total seltsam, ist auch, also das kommt so ein bisschen auf die Ursprungsfrage, wir waren das letzte Jahr zurück. Mhm. Es ist ja total seltsam, so einen Text zu schreiben, mit dem man dann jahrelang zu Hause sitzt und irgendwie Dinge liest und Dinge schreibt und sich Gedanken macht. Und vielleicht ist das auch was meinem Grundwesen näher ist. Mhm. Und dann kann das gelesen, rezipiert werden, was total schön ist und total Gewinn bringt, weil ich dadurch auch gerade mit LeserInnen viele Gespräche gehen kann. Also das ist was ich total schätze, an dem, was ich das ganze letzte Jahr aber gemacht habe. Und trotzdem ist es natürlich extrem ungewohnt, dass es plötzlich sich eine Öffentlichkeit interessiert. Und das sage ich auch aus der Position heraus, dass ich natürlich schon total lange im Literaturbetrieb unterwegs bin, einfach als Akteurin, aber nicht als Autorin eines Romans. Und ich das schon mitbekommen habe bei Menschen, wie das ist, wenn Debütromane rauskommen. Ich habe das Gefühl, es war jetzt eben dadurch, dass er dann direkt auf der Shortlist vom Buchpreis war und so, war es dann mehr, als ich irgendwie vorher erwarten konnte. Und dann ist es, ist es irgendwie alles so ein bisschen, das muss man dann so zusammenbringen, was da was mit zu tun hat. Und im Endeffekt denke ich mir natürlich so, ja, das also Gegenwartsprognosen oder Zukunftsprognosen, es ist natürlich immer noch ein literarischer Roman und kein Sachbuch.
Ja,
auch wenn es natürlich, weil ich natürlich versuche, mich dann mit Themen auseinanderzusetzen.
Es gibt ja zwischen Generationen auch oft Missverständnisse oder das macht es auch vielleicht aus und macht es auch vielleicht interessant. Und LiteraturkritikerInnen sind jetzt meistens, sage ich mal, etwas älter, entstammen einer anderen Generation. Hast du da irgendwie in diesem Jahr ganz krasse Missverständnisse vielleicht festgestellt oder ja, in der Rezeption irgendwelche Lektüren, wo du sagst, die haben es jetzt wirklich nicht verstanden? Oder
ja, klar, habe ich auch mal eine Rezension gesehen, in der also Unverständnis sichtbar war oder einfach eine Person nichts damit anfangen konnte. Da denke ich mir dann immer, ja, das ist jetzt natürlich schade um den Platz in der Zeitung. Also denke immer so, okay, wenn du keine ganz starke Meinung hast zu diesem Text, du kannst sagen, es ist schwierig oder blöd, dann verstehe ich das oder ihn toll finden, aber wenn er dir ein bisschen egal ist und du nicht ganz verstanden hast, dann gut, dann müssen wir nicht weiter darüber sprechen, das ist völlig okay für mich. Aber tatsächlich war ich bis zu einem bestimmten Punkt auch überrascht davon, wie breit die Gruppe von Menschen ist, die was mit diesem Roman anfangen können. Ich schreibe jetzt nicht mit Zielgruppen im Hinterkopf, also das ist jetzt irgendwie, ich denke nicht, oh, das ist jetzt für Menschen mit folgenden Geschlechtern zwischen so und so vielen Jahren. Das denkt sich vielleicht der Verlag, wenn er es dann irgendwie vermarkten muss, aber ich persönlich habe das beim Schreiben weniger. Habe vielleicht noch eher so Menschen wie mich im Hinterkopf, das ist dann vielleicht das Einzige, aber und habe am Anfang immer wieder Leute, die, weiß ich nicht, so in den späten 60ern sind oder so bei Lesungen getroffen, die vielleicht auch so ein klassisches Literaturpublikum sind und die dann vielleicht merken, ah, ich kann mit den ersten paar Seiten jetzt nicht so viel anfangen, aber das war, hat sich in Grenzen gehalten. Und es waren dann ganz oft irgendwie eher so Sachen, die sich an sowas wie bestimmten Begrifflichkeiten am Anfang halt abgehandelt haben, wo dann irgendwie klar war, okay, du weißt einfach auf den ersten Blick nicht, was ein Screen ist. Das ist aber kein grundsätzliches Problem beim Verständnis dieses Textes. Also es sind alles irgendwie Dinge, mit denen man arbeiten kann, wenn man Lust drauf hat. Und dann habe ich irgendwie jetzt im letzten Jahr gemerkt, und das ist natürlich auch total entlarvend, dass es dann halt besser wird, für je mehr Sachen man nominiert ist, dass die Leute da mehr, sich mehr reinbegeben dann in dem Moment, dass da eigentlich ganz schön viele Leute sind, von denen man das so klassischerweise gar nicht erwartet hätte, dass die diesen Text gut finden. Also auch die alten weißen Männer, um es jetzt mal so zu sagen, haben da durchaus, konnten da was mit anfangen. Cool. Und das also freut mich natürlich erstmal total, dass es offenbar funktioniert und dass vor allem auch dann Leute, die sagen, ach so, das ist ja kein Text für mich und der ist halt für jüngere Leute oder für Flinterpersonen oder was auch immer, dann, dass das irgendwie nicht stimmt offenbar. Das ist, ja, offenbar kann man auch anhand von jungen Frauen und Mädchen Geschichten erzählen, die für alle interessant sind und die große Themen verhandeln. Also.
Ja, und es ist ja doch, würde ich jetzt an dieser Stelle auch mal hervorheben, als physisches Buch erschienen, dein Text.
Ja.
Es gibt, nehme ich an, auch ein E-Book, das vielleicht manche gelesen haben, aber ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten deinen Text in Buchform rezipiert haben. Und Bücher werden im Roman selber an einer Stelle als sicheres Medium bezeichnet. Und gerade für, das fand ich sehr interessant, weil gerade für Maya, die in dieser ganzen digitalen Welt aufgewachsen ist, sie das plötzlich für sich entdeckt.
Ja.
Und in Büchern dann so etwas wie eben Sicherheit und Privatsphäre irgendwie findet und sich dieses Medium zurückerobert. Was bedeuten dir selber gedruckte Bücher? Ich denke jetzt auch daran, es wird ja gerade, glaube ich, in Deutschland auch darüber diskutiert, was die Nationalbibliothek betrifft, ob das in Zukunft überhaupt weiterhin so sein soll, dass physische Bücher für die Zukunft aufbewahrt werden oder nicht. Also das ist ja durchaus eine relevante Frage. Wie siehst du das?
Ja, ich möchte kurz darauf zu sprechen kommen, dass es im Buch vorkommt, aber dass da dann auch schon rauskommt, dass die Bücher kein ganz sicheres Medium sind.
Ja, ja.
aber genau, total, ich glaube, was da halt eine Rolle spielt, ist so, okay, es gibt halt irgendwie eine Form von physischen Datenträger, nenne ich es jetzt mal, der auch nicht versehentlich abhanden kommen kann, der da ist, auch wenn der Anbieter wechselt. Und der nicht in einer Cloud irgendwo gespeichert ist oder auf einem Server, der einem nicht gehört, sondern tatsächlich in meinem Besitz sein kann oder im Besitz einer öffentlichen Bibliothek.
Also, dass man nicht unbedingt ein Abo abschließen muss.
Genau. Vielleicht, also Bibliotheksausweis 10 € im Jahr. genau, wo man kein Abo für abschließen muss, damit es funktioniert. Das sind ja alles irgendwie wichtige Momente und dann gibt es natürlich so, also es sind ja total viele verschiedene Facetten irgendwie davon, wie Wissen gespeichert und bewahrt werden kann und natürlich ist es gut und wichtig, das auch digital zu machen, aber für mich persönlich sind Bücher natürlich was sehr Relevantes, sei es als Wissensmedium, aber eben auch weil es physische Gegenstände sind, die halt noch was anderes erlauben, wenn du irgendwie in eine andere Geschichte reingehst. Also
ganz konkret, du bist schon noch Leserin aus gedruckten Büchern.
Ja, so. Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, ich meine, das ist ja auch so ein seltsames Branchenthema, oder? Also dieses, das Buch als also gerade wenn wir jetzt von dem Buch sprechen, von einem belletristischen Buch oder von einem Buch, in dem man Geschichten liest irgendwie, dann wird es irgendwie immer mal wieder totgesagt als Printmedium. Bisher hat es sich ja noch nicht bewahrheitet.
Ich glaube, da schwingt halt so eine Angst mit auch,
ja, klar.
Dass das halt irgendwie irgendwann verschwindet und ja.
Ja.
Aber auch, dass man vielleicht eine Entwicklung verpasst, oder? Also so dieses, ich meine, ich arbeite im Literaturarchiv und aus unserer Sicht ist ein Buch halt immer noch das sicherste Medium in gewisser Weise, weil es halt Dateiformate sind auch nicht unendlich haltbar, oder? Ich weiß nicht genau, für PDFs ist irgendwie die garantierte Haltbarkeit, ich weiß nicht, ist jetzt vielleicht gelogen, aber so 50 Jahre oder so, und dann kannst du es auch knicken. Das hast du noch länger, 70 bis 200 Jahre ist, glaube ich, so der Schnitt.
Was kommt sicher auf die Produktionsbedingungen an und irgendwie auf den Holzanteil im Papier und so weiter. Genau, also das verändert sich dann ja auch, wie hochwertig die produziert sind. Aber
und ob du deinen Safe irgendwie...
das ist nämlich die große Gefahr, es kann halt verbrennen.
Ja, genau.
Das ist natürlich schwierig, ja.
Ich würde dich nämlich gerne noch fragen, weil ich gelesen habe, dass du im letzten Jahr bei einer Autorinnenwerkstatt für das zweite Buch warst. Und mich würde da interessieren, inwiefern unterscheidet es sich denn, das zweite Buch zu schreiben vom ersten Buch? Und was lernt man da in dieser Werkstatt?
Also die Werkstatt war wirklich einfach eine ganz klassische Textwerkstatt, in die wir alle mit unseren Texten gekommen sind, die uns gegenseitig gezeigt haben und dann diskutiert haben. Das heißt, das ist jetzt nicht so ein Lehrgang, wo uns irgendwie jemand gesagt hat, hier, das ist so schreibt man das. Also so wie eben auch Werkstattformate an Universitäten, an denen man Schreiben studiert, ablaufen. Ich muss ja dazu sagen, das ist so ein offenes Geheimnis, aber das ist ja auch nicht der erste Romantext, den ich geschrieben habe. Nicht, dass ich die davor entstanden sind, veröffentlichen wollen würde, aber ich habe ja schon, also ich habe das eben gesagt, ich bin ja schon, bevor das Buch rausgekommen ist, relativ lange im Literaturbereich unterwegs gewesen, eben auch dadurch, dass ich schon mit 18 angefangen habe, in Hildesheim kreatives Schreiben zu studieren und dann irgendwie mit Anfang 20 nach Wien gewechselt bin. Und dann an Orten gearbeitet habe und so ist es irgendwie, ich habe schon eine Schreibbiografie gehabt davor und irgendwie Auszüge und so veröffentlicht. Das heißt, so dieses Schreiben, da habe ich mich irgendwie schon so reingegooft. Ich glaube, ein massiver Unterschied, den ich jetzt gerade merke, ist, dass ich habe es eben schon gesagt, ich war letztes Jahr einfach super viel unterwegs und bin deswegen weniger zum Schreiben gekommen, als ich es eigentlich wollen würde und bin da jetzt gerade wieder sehr drin und bin da sehr froh drum, dass es funktioniert. Aber jetzt gerade, das ist ganz seltsam und ich muss es jetzt gerade selbst noch in meinem Kopf gut formulieren können, jetzt gerade merke ich, dass ich da bewusst dagegen arbeiten muss, dass ich weiß, dass es mal jemand lesen wird. Also ich wusste natürlich vorher auch schon, dass Romane, die veröffentlicht sind, gelesen werden von Menschen. Aber die Frage ist dann ja trotzdem, von wie vielen Menschen die gelesen werden, wer das rezensiert, wo das irgendwie vorkommt. Und das ist gerade ein anderes Bewusstsein, dadurch, dass das letzte Jahr so laut war einfach. Und ich da so ein bisschen gehüpft bin die ganze Zeit zwischen verschiedenen Plattform und jetzt jetzt versuche ich ein bisschen bei mir zu sein beim Schreiben und das ein bisschen ausblenden kann man es eh nicht und es ist ja auch wichtig, dass Romane für eine Öffentlichkeit und mit einer Öffentlichkeit im Hinterkopf entstehen, sonst könnte man es auch für sich alleine machen, aber das irgendwie einfach ein bisschen Ruhe zu haben dabei, genau.
Das soll dir keine Angst machen, aber wir gehören zu den Menschen, die das dann lesen werden.
Nein, das ist auch total schön. Also es ist ja, also versteht mich bitte nicht falsch. Ich hoffe,
nein, so war es nicht gemeint. Das war jetzt nur so ein Versuch, zum Schluss zu kommen und so. Wir sind gespannt und freuen uns.
Ja. Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass du dabei warst.
Fiona Sironitschs Roman Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft ist 2025 bei Echo erschienen. Das Gespräch mit Fiona haben wir übrigens im Buchcafé Melange an der Maria-Hilfer-Straße aufgenommen, ein Ort, der sich, solltet ihr im Raum Wien sein, bestens eignet, um dieses und andere Bücher zu kaufen und beim Schmökern gemütlich einen Kaffee zu trinken. Wir haben in den Shownotes zur Website von Fiona verlinkt, dort findet ihr neben anderen Infos auch einige Lesungstermine in den nächsten Monaten. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr auch in Zukunft keine Folge von Auf Buchfühlung mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram oder Facebook. Außerdem gibt es die Möglichkeit, unsere Newsletter zu abonnieren. Damit melden wir uns bei Erscheinen jeder neuen Folge kurz bei euch. Bis zum nächsten Mal.